Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Hier in dieser Stunde der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Kultursenator in Hamburg, Carsten Broster. Wir sprechen über die Theaterschließung. Und Friedemann Vogel, ein Weltstar des Tanzes. Er hat die spektakuläre neue John Cranko Ballettschule in Stuttgart erlebt und wird uns von diesem Tanztempel berichten. Außerdem hören wir von einem Theatercoup am Schauspiel in Frankfurt. Seit November sind die Theater, Opern und Konzerthäuser geschlossen und sie bleiben weiterhin geschlossen. Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat angekündigt, dass die Bühnen der Hauptstadt voraussichtlich bis Ostern geschlossen bleiben, also bis Anfang April. Auch in Hessen sollen einige Theater so lange zubleiben. Die Staatstheater in Karlsruhe und Stuttgart, Baden-Württemberg also, die planen eine Schließzeit bis Ende März. Wie sind diese überaus langen Theaterschließungen zu beurteilen? Darüber möchte ich nun mit Carsten Broster sprechen. Er ist der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und zugleich auch Hamburgs Kultursenator. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Broster, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Einschränkungen sind vorerst bis Ende Januar ja offiziell befristet. Finden Sie es denn richtig, schon jetzt Ende März als mögliche Frist zu benennen?
Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, die allseits geforderte Planungssicherheit tatsächlich ganz nach oben zu stellen. Weil wenn ich das mache, muss ich immer möglichst weit in der Zukunft liegende Daten nennen, bis zu denen definitiv nicht geplant werden kann. Also wir sehen momentan in der aktuellen Situation ganz klar, jetzt kann man Theater nicht öffnen. Und so wie die Zahlen sich momentan entwickeln, was das Infektionsgeschehen angeht, wird das auch auf absehbare Zeit nicht so sein. Und wir müssen die Coolness besitzen, aus meiner Sicht, uns darauf einzustellen, jetzt alles dafür zu tun, die Zahlen runterzubringen. An dieser Stelle auch die Theater, die ja seit Anfang November hochsolidarisch schon früher als viele andere Lasten mitgetragen haben, dabei dann auch sagen ordentlich unterstützen, dass das gehen kann. Mhm. Und dann müssen wir aber gleichzeitig es schaffen, dass die Theaterbetriebe so intern unter Spannung bleiben, dass sie anfangen können in dem Moment, in dem es wieder geht. Und ehrlicherweise kann das momentan niemand sagen. Ich hoffe, dass es nicht erst zu Ostern ist, sondern dass wir es vielleicht früher hinkriegen. Aber ich kenne aus vielen Gesprächen mit Menschen, die am Theater unterwegs sind, wirklich auch den Wunsch, jetzt weiterhin zu arbeiten, ja, und sich weiterhin künstlerisch darauf vorzubereiten, dass danach es wieder losgehen kann, um dann auch anfangen zu können, wenn es heißt, jetzt darf der Lappen wieder hochgehen, wie man am Theater sagt.
Sie halten es also für möglich, dass die Theater, die Konzerthäuser, Opernhäuser auch kurzfristig reagieren können?
Ich finde, wir müssen uns in die Lage versetzen. Das heißt jetzt nicht, dass man Dienstagabend beschließen kann, ab Mittwoch oder Donnerstag könnt ihr wieder spielen. Natürlich gibt es da einen Vorlauf, den man auch haben muss, um Dispositionen zu erstellen, um entsprechende Dienstpläne zu erarbeiten und dergleichen mehr. Aber es ist schon wichtig, viele Theater sind ja durchaus auch in diese Phase hineingegangen, mit einem Blick auf ihr Repertoire, bei dem sie feststellen mussten, wir haben kaum Stücke im Repertoire, die Corona-pandemiegerecht gespielt werden können, wenn man Abstände und dergleichen auf den Bühnen warten. Insofern geht es jetzt auch ganz wichtig darum, dass wir den Probenbetrieb weiter ermöglichen, dass wir das, was notwendig ist am Theater, nämlich das Einstudieren von Stücken, die dann wieder gespielt werden können, dass das auch möglich bleibt, zumindest so lange, bis dann irgendwann vielleicht jemand auf die Idee kommt, allgemein die Wirtschaft einzuschränken. Solche Diskussionen haben wir jetzt auch, aber ich halte wenig davon, quasi, also mal ganz böse formuliert, sowas wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod zu begehen und jetzt zu sagen, wir machen jetzt einfach mal zu, lohnt ja alles eh nicht. Ich glaube, wenn wir unsere eigene Erzählung von dem Wert und der Bedeutung der Kultur für unsere Gesellschaft ernst nehmen, und das tue ich zutiefst, dann müssen wir uns auch in die Lage versetzen, dann spielen zu können und dann auf dem Platz sein zu können, wenn es wieder geht.
Genau darüber wollte ich natürlich auch mit Ihnen sprechen, Herr Broster. Also von Anfang November bis März 5 Monate Schließung, wenn es denn soweit käme. Gesellschaft braucht Visionen, vielleicht auch Gegenwelten. Eine wichtige Dimension unseres Lebens liegt ja brach. Helmut Lachenmann, der Komponist, hat mal von Kunst als existenzieller Erfahrung gesprochen. Diese Erfahrung können wir jetzt nicht machen. Was bedeutet das für die Gesellschaft?
Also Lachenmann hat völlig recht. Natürlich fehlen uns existenzielle Erfahrungen durch die Kunst. Wir haben existenzielle Erfahrungen, die wir momentan pandemiebedingt durchmachen müssen an vielen Stellen, die ganz furchtbar sind, die das ersetzen und überlagern. Aber dieses Nachdenken über uns und unser Zusammenwirken in der Welt, das ist schon etwas, was fehlt. Und ich finde, manchmal merkt man in den öffentlichen Debatten, die wir gerade führen, auch an, dass uns künstlerische Interventionen und kulturelle Räume fehlen, dass uns diese Alternativen und dieses Spekulieren fehlen. Das bräuchte es jetzt als sozusagen ein Ventil für manche, ich will sagen, fast Verkarstung in der Art und Weise, wie wir momentan öffentlich diskutieren.
Sind Sie denn manchmal, Herr Broster, in so einer Art Zwickmühle? Als Kultursenator müssen Sie eine Entscheidung politisch des Hamburger Senates mittragen, die Sie als Präsident des Deutschen Bühnenvereins vielleicht nicht hundertprozentig gutheißen. Es wird ja immer mal wieder der Vorwurf gemacht, die Kultur fordert eine Extrawurst.
Na, die Kultur braucht keine Extrawurst. Die Kultur ist überproportional im Moment betroffen. Mit als Erste. Ich fand auch sozusagen unter dubiosem Fehlen von Begründungen für den Schritt, der da gegangen worden ist. Nein, ich kriege die beiden Rollen gut zusammen, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, kein Theatermacher und auch der Präsident des Deutschen Bühnenvereins fordert in der jetzigen Situation die Öffnung der Bühnen. Allen Beteiligten ist klar, dass wir an der Stelle momentan nicht sind. Und ich erlebe, dass man im politischen Raum sehr wohl und sehr gut dafür werben kann, die Kultur zu ihrem Recht kommen zu lassen. Und ich versuche, diese beiden Punkte schon vernünftig miteinander zu bringen und erlebe zumindest im Senat in Hamburg, dass das auch auf offene Ohren stößt. Und ich glaube, insgesamt ist allen Beteiligten klar, dass das, was wir im Herbst erlebt haben, dass man die Kultur einfach so ja fast schon wurschtig am Anfang zumacht, weil man meint, das kann weg, das ist Freizeit, das ist nicht so wichtig, dass das nicht nochmal passieren wird, sondern dass, wenn wir wieder beginnen, über Öffnung zu reden, wann auch immer das sein wird, aber wenn wir über Öffnung reden, dass dann auch Kultur im ersten Schritt mit dabei ist und auch dabei sein muss. Also mal ganz platt, wenn die Kaufhäuser wieder öffnen, dann finde ich, müssen die Museen wieder öffnen. Und wenn die Restaurants wieder öffnen, dann müssen auch die Theater, die Kinos und die Konzertsäle wieder aufgehen. Und dieses Bewusstsein müssen wir schaffen und daran müssen wir auch jetzt arbeiten, indem wir wach halten, was wir uns gerade als Gesellschaft versagen.
Mal ein ganz düsterer Blick voraus. Was ist, wenn nach der ersten Welle, die zweite Welle, die wir jetzt erleben, eine dritte Welle uns ereilt?
Das sind ja immer diese Fragen, die die Zukunft betreffen. Ich bin da
die
ganz
besonders
vorsichtig.
Schwierig sind.
Also die sozusagen meistens nicht beantwortbar sind. Also ich hoffe ehrlicherweise inständig, dass wir es schaffen, dass wir aus dieser zweiten Welle herauskommen und dass wir dann langsam ins Frühjahr geraten, dass wir dann die Situation hatten, die wir im letzten Jahr dann im Frühjahr auch hatten, dass sich mit dem Zuge dann auch die Bedingungen so verändern, dass die Pandemie ein Stückchen an Kraft verliert und wir zeitgleich mit den Impfungen hineinkommen in eine Situation, die wir dann schaffen können, dass wir keine dritte Welle haben. Ich glaube, schon die zweite Welle, die ja ehrlicherweise in manchen Bereichen der Kultur immer noch die erste ist. Sie haben ja durchaus Bereiche in der Kultur, die seit März des vergangenen Jahres eigentlich nie ohne gravierende Einschränkungen arbeiten konnten. Eine dritte Welle wäre verheerend und ich finde, man merkt auch jetzt schon so eine, ich will fast sagen Ennui, also so eine Ermüdung und sagen, Perspektivlosigkeit, wie kommen wir da wieder raus? Und es ist ganz schwierig, aber gleichzeitig unglaublich notwendig, dass wir die Perspektive auf das Danach und auf das dann Mögliche jetzt aufrechterhalten und nicht dadurch die sozusagen die Neigung dazu, Doomsday-Szenarien momentan aller Orten zu zeichnen, noch die letzten Reste an Hoffnung und an Zuversicht zerstören. Wir müssen da jetzt durch. Und dann, glaube ich, kann das eine ganz fantastische Kulturzeit werden, die danach kommt, wenn wir da gemeinsam solidarisch durch diese Zeit jetzt gehen.
Die langen Schließungen in den Theatern, Opern, Konzertsälen, in den Museen. Carsten Broster war das, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Hamburgs Kultursenator. Herr Broster, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Hamburgs Kultursenator Carsten Broster hat gerade gesagt, dass nach der Pandemie eine fantastische Kulturzeit kommen könne. Das klang nach mehr als nach nur einer Prise Optimismus. Doch auch jetzt, während des Lockdowns, gelingen Theater außergewöhnliche Produktionen. Am Abend zum Beispiel wurde am Schauspiel Frankfurt am Main das Stück Eternal Peace von Alexander Eisenach uraufgeführt. Kein Theaterstück im eigentlichen Sinn, sondern als Filmstück. Kein abgefilmtes Bühnengeschehen also, sondern eine Science-Fiction-Miniserie. Das Urteil von Natascha Pflaumbaum, wir werden es hören, dem Schauspiel Frankfurt ist mit dieser Produktion ein Coup gelungen.
13. April 2214. Brandt Abelsen. Leitender Biologe am Institut für Erde. Richtig?
Ja.
Brandt, Sie wissen, weshalb Sie hier sind?
Evaluation?
Präzisieren Sie bitte.
Wow, klasse. Schon die erste Szene sitzt. Man ist sofort drin in dieser abgespaceden Geschichte um Brandt, einem leitenden Virologen, der gerade aus Grönland vom Permafrost zurückgekehrt ist und nun evaluiert wird.
Wir hatten Gleitschuhe, bevor wir Schlittschuhe bekamen. Bei meinem Elternhaus gab es einen See, der fror zu im Winter.
Wir sind im Jahr 2214. Sebastian Kuschmann ist dieser Brandt. Er steht mit zotteligen Haaren im roten Laserlicht und wird von Heidi Eakes als Dr. Ken, die als Frisur eine Art Hubschrauberlandeplatz trägt, psychologisch gescannt. Aber nicht einfühlsam, sondern kalt. Mehr so Punkt für Punkt gecheckt, abgehakt. Als würde sie im Cockpit eines startenden Flugzeugs die Start-Checkliste durchgehen. So checkt sie Brands Seele.
Ich finde Gefallen daran, unter den Sternen zu schlafen.
Sie schliefen im Freien?
Ja. Und?
Alles gut. Bis zu dem Moment, als Brand sich an einen Traum erinnert.
Ich träumte von der Zeit vor der großen Besiedlung, bevor das Eis schmolz und die Bergbauunternehmen kamen.
Der Forscher träumt vom Sommer, von einer Tomate und einem Inuit, der ihn in eine Höhle hungernder Menschen führt. Es ist die Rückkehr seines Unbewussten.
Schenke ihm die Tomate.
So beginnt die Miniserie Eternal Peace, die der Theaterregisseur Oliver Rossoll nach dem Stück von Alexander Eisenach produziert hat. Im Auftrag des Schauspiel Frankfurt hat Eisenach ein neues Theaterstück geschrieben. Eternal Peace ist eine Dystopie über die sogenannte posthumanistische Wende. Wir sind in einer Welt, in der die Großmächte durch Krieg untergegangen sind und eine neue, grenzenlose Welt entstanden ist. Bravo! Die gesellschaftliche Analyse, die Alexander Eisenach hier liefert, bringt eine neue Perspektive auf die Gegenwart mit sich. Die Uraufführung von Eternal Peace war für November 2020 geplant.
Aber unser Premierendatum fiel in den harten Lockdown. Das heißt, wir haben bis zur Generalprobe geprobt und sind quasi auch fertig geworden. Also das heißt, die Inszenierung ist vorzeigbar, darf aber nicht vor Publikum gezeigt werden.
Dann hatte Oliver Rossoll die geniale Idee, eine Miniserie daraus zu basteln.
So, aber nach der Generalprobe gab es eigentlich direkt den Vorschlag, den Stoff filmisch umzusetzen, um vielleicht die Wartezeit bis zu diesem Tag X ein bisschen zu überbrücken. Und aus künstlerischer Sicht war ich natürlich eher an einer Adaption interessiert als am Abfilmen der Theaterarbeit. Es ist ja auch grundsätzlich die Frage, ob Video den Transfer eines Theatererlebnisses leisten kann.
Live bleibt live, keine Frage. Aber diese Miniserie ist einfach genial. Genial ist die Idee, weil Serien im Moment absolut in sind. Genial auch, weil das Stück, vielmehr der Stoff, tatsächlich perfekt als Serie funktioniert. Jedenfalls hat Oliver Rossoll eine ganz eigene Form gefunden.
Das ist vielleicht also ein Versuch, in kleinen Häppchen diesen Stoff kurzweilig zu erzählen.
Entstanden ist eine sechsteilige Miniserie für YouTube, gedreht im Stil so irgendwas zwischen Rainer Werner Fassbinder, also abgefilmte Theaterästhetik, und Raumschiff Enterprise, wegen der streng minimalistischen Kostüme und Frisuren. Und ja, von Stanley Kubrick hat es auch was, wegen der befremdlichen Verortung der Menschen in der Wirklichkeit. Total unterhaltsam, total anders.
Ja, und als ich mir das dann zum ersten Mal, nachdem ich es geschnitten habe, auch selbst in Folgen nacheinander angeschaut habe, musste ich sogar eher an den Feuilleton-Roman des 19. Jahrhunderts denken, als jetzt an Netflix.
In nur 3 Tagen hat Oliver Rossoll die 6 Teile gedreht. Im Theater, auf der Bühne, im Foyer, in Frankfurt und auf einem Ausflugsdampfer auf dem Main. Alles selbst geschnitten. Zwischen 4 bis 8 Minuten lang ist jeder Teil. Alles ist dramaturgisch so gesetzt, dass man unbedingt weitersehen will.
Was ist das? Meine Forschungen deuten darauf hin, dass sich dahinter das Zentrum befindet. Ein Raum, der aus Augenblicken besteht.
Diese Serie ist ein echter Coup. Sie ist keine Konkurrenz zum Theaterstück, das immer noch in der Schublade liegt und auf seine Uraufführung wartet. Sie ist eine Art Ergänzung zum Stück, wie Oliver Rossoll findet.
Und das digitale Theater sollte meiner Meinung nach auch nicht als Alternative zum Theater gesehen werden, sondern eine neue Facette der Theaterlandschaft werden. Also es gibt und gab ja auch schon immer eine Generation, die das Digitale als den Normalzustand sehen und für die das der Normalzustand ist. Und dieses Potenzial, was es ja schon über Jahre gibt, das kann jetzt in den Theaterbetrieb kommen und genutzt werden und kann neue Säulen des Theaters bilden.
Eternal Peace gibt es ab heute Abend auf der Homepage des Schauspiel Frankfurt. Tolles Drehbuch, toller Stoff, tolle SchauspielerInnen und vor allem tolle digitale Ästhetik. Unbedingt anschauen.
Natascha Flaumbaum, voll des Lobes für Eternal Peace von Alexander Eisenach am Schauspiel Frankfurt, produziert von Oliver Rossoll. Im Stadtbild von Stuttgart gibt es ein markantes neues Gebäude. Ganz in der Nähe der Staatsgalerie und der Musikhochschule liegt am Hang der Neubau der John-Cranko-Schule der Württembergischen Staatstheater. Dort wird der Stuttgarter Ballettnachwuchs unterrichtet. Das Gebäude, schwärmte die FAZ vor einigen Tagen, ist das Meisterwerk geworden, das dem internationalen Renommee der Ausbildungsstätte gerecht wird. Und auch der Bund Deutscher Architekten spricht von einem Meisterwerk. Wir wollen jetzt über dieses Gebäude und über die Institution, die es beherbergt, sprechen. Und zwar mit einem Tänzer, der in dieser Krenko-Schule einst selbst das Tanzen gelernt hat, Friedemann Vogel. Er ist ein Weltstar des Tanzes, vielfach ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr zum Beispiel hat er den Deutschen Tanzpreis erhalten. Er ist erster Solist und Kammertänzer im Stuttgarter Ballett und jetzt am Telefon. Herr Vogel, guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie denn dieses niegelnagelneue Gebäude erlebt? Schildern Sie doch so ein bisschen Ihre Eindrücke.
Wir haben ja eigentlich praktisch von der Grundsteinlegung alles mitbekommen. Und dadurch, dass es ja wirklich in der wirklichen Nachbarschaft ist, auch vom Staatstheater, hat man wirklich dann den Aufbau miterleben können. Und ich hatte das Glück, ich war auch schon mal im Rohbau und habe mir den Rohbau anschauen können, auch von innen. Und als wir das erste Mal dann fertig dort einziehen konnten, war das natürlich schon ein ganz besonderes Gefühl. Es ist wirklich ein Tanztempel geworden. Also für Tänzer ist es ganz wichtig, viel Platz zu haben und einfach Bewegungsfreiheit für unsere großen Sprünge, die wir täglich trainieren, ist es natürlich essentiell, dass wir die optimal großen Räume haben.
Ein Tanztempel, der allerdings auf mehrere Ebenen verteilt wird. Das Gebäude liegt extrem am Hang. Also gibt es viele Treppen, viele Ebenen, viele Schichtungen gewissermaßen.
Ja, also zum Beispiel das Stuttgarter Ballett. Wir haben die ersten zwei Hanglagen bekommen. Darunter ist die Probebühne. Die ist nachempfunden von unserem Opernhaus, was ja schräg runter den Hang liegt. Und es ist wirklich 1:1. Also wir können jetzt dort Ballette proben, wirklich wie wenn wir auf der Bühne wären, weil die Bühne ist meistens durch Oper und Ballett nicht immer verfügbar. Und deswegen haben wir jetzt dort wirklich, wo wir wirklich 1:1 proben können, was auch wirklich wichtig ist und was alles viel vereinfacht.
Entscheidend in jedem Probensaal für Tänzer sind ja große Spiegel. Jede Tänzerin, jeder Tänzer muss mit dem Blick in den Spiegel permanent den eigenen Körper, die eigenen Bewegungen kontrollieren. Ist da überhaupt wichtig, wie der Saal architektonisch gestaltet ist?
Als Tänzer hat man ja viel auch mit Ästhetik zu tun. Und die Räume sind so klar und so geometrisch. Und man kann sich wirklich konzentrieren auf das Wesentliche. Klar ist der Raum wichtig. Und wenn man in einem wirklich klaren geometrischen Gebäude ist und ich bin Ästhet und ich liebe auch klare Strukturen. Es macht einfach Spaß, in so einem Gebäude zu trainieren und es hat auch eine besondere Atmosphäre, wie ich finde, weil wirklich ist von überall kommt Licht rein und trotzdem, dass sehr viel Beton überall zu sehen ist.
Also sehr hartes Material, Beton.
Ja, hartes Material, aber was bei uns wichtig ist, sind es die Böden, die müssen Sprungboden heißt es, also es ist ein besonderer Tanzboden, damit wenn wir den ganzen Tag dort trainieren, dass wir nicht auf einem Betonboden springen und das ist ein optimaler Tanzboden für uns.
Gebaut wurde diese John Krenko-Schule von dem nahezu unbekannten Büro Burger-Rudax-Architekten in München, von Stefan Burger und Birgit Rudax. Wurde denn die Kompanie in die Planung irgendwie einbezogen? Hatten Sie da so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Mitspracherecht, aber wurden Ihre Erfahrungen da so ein bisschen abgerufen?
Also bei uns Tänzern jetzt nicht, aber wahrscheinlich bei der Direktion, die waren bestimmt mit beteiligt, um wirklich das optimal zu gestalten. Und es ist auch wirklich gelungen. Es gibt zum Beispiel auch einen Ballettsaal, der ist leicht schräg, denn einige Bühnen auf der Welt, wie zum Beispiel das Bolschoi oder die Scala in Mailand, die haben eine schräge Bühne. Also die alten großen Theater in Russland und auch in Italien, die haben also einen schrägen Boden, das kann man sich vorstellen. Also es läuft schräg runter zum Orchestergraben. Und natürlich trainieren wir alle flach. Und wenn wir jetzt irgendwo tanzen, was mir öfters passiert, trainiere ich flach, probe auf einem flachen Boden und plötzlich stehe ich da und muss auf einem schrägen Boden tanzen, was ein ganz anderes Gleichgewichtsgefühl mit sich bringt.
Kann man sich sofort auch als Nicht-Tänzer vorstellen, wenn man gewissermaßen bergab tanzen muss.
Ja, man muss sich ein paar Tage einstellen und muss wirklich mit der Schräge zurechtkommen, damit der Körper die neue Statik sozusagen mitbekommt. Und das ist zum Beispiel in der John Krenko-Schule in den Neuen mitbedacht worden. Es gibt ein Studio, was einen schrägen Boden hat, wo man praktisch dann dort auch proben könnte, wenn man einen Gast auftritt. Auf einer schrägen Bühne haben.
Sehr interessantes Detail, Herr Vogel. Die Stuttgarter Ära von John Krenko ist legendär, von 1961 bis 1973. Eine Arbeit, die in die ganze Tanzwelt ausgestrahlt hat. Krenko war es auch zu verdanken, dass 1971, vor genau 50 Jahren, die erste staatliche Ballettschule in der Bundesrepublik gegründet wurde. Wie haben Sie denn, Herr Vogel, diese Schule als Junge erlebt? Mit 9 Jahren sind Sie dort Tanzschüler geworden.
Für mich war das ein riesengroßer Traum, in der Tschunkrenko-Schule Tänzer zu werden. Und ich weiß noch, das Audition, da bin ich die Treppen hochgelaufen und es war eher recht klein. Wenn ich es jetzt so im Nachhinein sehe, eigentlich klein, aber wenn man ein kleiner Junge ist, war für einen das eher ganz groß alles. Aber jetzt im Nachhinein sieht man ja die alte Schule und es ist wirklich aus allen Nähten geplatzt.
Das neue Gebäude ist, glaube ich, 10-mal größer als die alte Schule.
Also von den Zahlen her weiß ich es nicht genau, aber es ist riesig.
Und damals für Sie als neunjähriger Junge, das bedeutete tägliches Training, ich glaube in den ersten Jahren 2 bis 3 Stunden täglich. Also das hat wirklich die Jugend maßgeblich geprägt.
Definitiv, aber das war mein Wunsch. Von daher habe ich eigentlich da nichts irgendwie abdringen müssen, sondern das war für mich das Schönste, was es gibt nach der Schule da hoch. Es ist eine Leidenschaft, die man hat. Und für mich war das kein Verlust, dass man jetzt sagt, oh, jeden Tag 2 Stunden und was für eine Disziplin. Mhm. Wenn man was gerne macht, fällt einem die Disziplin auch nicht ganz so schwer.
Man muss sagen, Sie waren ein externer Schüler. Also die Krenko-Schule ist auch ein Internat. Zurzeit gibt es da, glaube ich, ungefähr 40 Internatsschüler. Also es gibt auch Internatsräume. Das gehört zu diesem ganzen Komplex, zu diesem ganzen vielschichtigen Komplex dazu. Ballett setzt Disziplin voraus. Das haben Sie, also so, das kann man schon so sagen, das haben Sie am Anfang an der John-Krenko-Schule gelernt.
Natürlich, das bringt der Beruf mit sich, dass man eine gewisse Disziplin haben muss, dass man auch an was dranbleibt. Und es ist nicht immer einfach und man muss wirklich immer an seine Grenzen gehen. Und wenn nicht noch seine Grenzen überschreiten, immer, was auch körperlich heißt, dass man wirklich sich täglich fit halten muss. Weil jeder Tag, den man nicht trainiert, merkt man schon, dass der Körper wieder abbaut und die Muskulatur nicht mehr so in dem Sinn abrufbar ist, wie wenn man täglich trainiert.
Wie wichtig ist denn diese neue John-Krenko-Schule für die Zukunft des Stuttgarter Balletts? Kann man da schon Prognosen wagen? Wird das ein neuer Magnet?
Also ich reise sehr viel und bin sehr viel unterwegs in der ganzen Welt. Und ich würde sagen, die John-Krenko-Schule ist im Moment die beste Schule, die es gibt, von den Möglichkeiten her, von den Ballettsälen. Also es gibt, glaube ich, in der Welt kein vergleichbares Gebäude für eine Ausbildungsstätte.
Die neue John-Krenko-Schule für das Stuttgarter Ballett, sie eröffnet neue Horizonte. Das haben wir gehört von Friedemann Vogel, erster Solist der Kompanie. Und er ist einer der ganz großen Stars der Tanzszene. Herr Vogel, dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
Der Dirigent Sir Simon Rattle will deutscher Staatsbürger werden. Er habe den Pass bereits beantragt, sagte der Wahlberliner in München. Dort wird er neuer Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Seine britische Staatsbürgerschaft will er aber behalten, sonst wäre das emotional unmöglich, sagte Rattle. Bis Mitte 2023 bleibt der 65-Jährige als Musikdirektor beim London Symphony Orchestra. Dann will er zur Konzertsaison 2023/24 in München starten. Simon Rattle war von 2002 bis 2016 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker und lebt mit seiner Familie in Berlin. Der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho wird im September die Jury des Filmfestes von Venedig leiten. Der 51-Jährige wird an der Spitze einer internationalen Jury über die Preise entscheiden, darunter der Goldene Löwe für den besten Film. Bong Joon-ho selbst räumte zuletzt zahlreiche Preise für seine Gesellschaftssatire Parasite ab, darunter 4 Oscar-Trophäen. Die Filmfestspiele von Venedig sollen vom 1. bis zum 11. September stattfinden. Die britische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull kann nach ihrer schweren Covid-19-Erkrankung womöglich nie mehr singen. Monate nach ihrer Infektion leide sie noch immer an den Auswirkungen der Krankheit, sagte die 74-Jährige dem Guardian. Ihre Lunge funktioniere noch immer nicht richtig. Sie müsse regelmäßig ans Sauerstoffgerät. Faithfull war im April mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt worden. Eine Ärztin habe gesagt, dass ihre Lunge womöglich nie wieder richtig funktionieren werde, so Faithfull. Der Online-Einzelhändler Amazon sieht sich mit einer Sammelklage konfrontiert. Der Grund: mögliche Preisabsprachen bei elektronischen Büchern. Dem Konzern wird vorgeworfen, in Absprache mit den 5 größten US-Verlagen die Preise für E-Books in die Höhe zu treiben. Das habe dazu geführt, dass Verbraucher zu viel zahlten. Katharina Wilhelm.
Zu den mitbeschuldigten Verlagen gehören unter anderem Penguin Random House und HarperCollins. Amazon sieht sich immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, seine marktbeherrschende Stellung auszunutzen. In den USA wickelt der Konzern mit Sitz in Washington State rund 90% der gesamten E-Book-Verkäufe ab. Die Sammelklage mehrerer Verbraucher wurde vor einem New Yorker Gericht eingereicht. Von einer Kanzlei, die schon 2011 eine ganz ähnliche Klage gegen Apple wegen der Preise für E-Books formuliert hatte. Das Verfahren damals hatte zur Folge, dass mehrere 100 Millionen US-Dollar zurück an die Kunden gezahlt wurden.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Vor vielen Konzerten und Opernaufführungen gibt es sogenannte Einführungsveranstaltungen. Da bekommen die Besucherinnen und Besucher Informationen zum gespielten Stück, zur Biografie des Komponisten, zur Entstehungsgeschichte des Werkes, zum historischen Hintergrund. Informationen, die ein besseres Verstehen der Kunst ermöglichen. Im Idealfall erhält man keine Urteile vermittelt, sondern Kriterien, mit denen man dann selbst ästhetische Urteile fällen kann. Nach dem Motto: wer mehr weiß, der mehr hört. Dies gilt selbstverständlich auch für Menschen, die in ein Museum gehen. Wer mehr weiß, der mehr sieht. Dieses Wissen zu vermitteln, ist die Aufgabe von Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittlern. Sie arbeiten meist freiberuflich und sind in diesen Corona-Zeiten mit massiven wirtschaftlichen Problemen konfrontiert, wie wir von Marlene Thiele erfahren.
Kunstvermittler. Die Berufsbezeichnung ist so gut wie unbekannt. Die Tätigkeit kennt jeder. Es ist ein breites Feld. Waltraud Lehnert etwa macht Führungen im Münchner Haus der Kunst und im Bayerischen Nationalmuseum.
Das ist, als würden wir eine Schwelle niedriger machen, indem wir die Gemälde von der Wand holen, sie sozusagen präsentieren, zeigen, vorstellen. Für mich ist es einfach so, dass ich mir auch Gedanken mache, warum sieht eine Ausstellung so aus, wie sie ausschaut? Warum hängen die Bilder so, wie sie hängen? Kann ich da eine Sehhilfe geben? Kunst einfach auch erlebbar zu machen.
Die Kunstvermittler können mehr leisten als Ausstellungskatalog oder Audioguide, sagt Lehnert. Im Mittelpunkt steht der direkte Austausch mit dem Betrachter. Und der ist ganz individuell.
Also ich hatte vor ein paar Jahren die Anfrage von einer Gruppe von Jägern. Die wollten durch die alte Pinakothek geführt werden. Und zwar natürlich mit Gemälden, die Jagd zeigen, die das Jagdliche thematisieren. Und da sitzt man schon ein paar Stunden dran, um so etwas vorzubereiten.
Ihre Kollegin Urte Ehlers hat sich auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spezialisiert. Die Vermittlung von Kunstwissen ist bei ihren Workshops nebensächlich.
Da geht es um Sprachentwicklung, um Toleranz, um visuelle Vertiefung von Inhalten, Beobachten. Das heißt, dass man auch gerade bei Jugendlichen ist das wichtig, ihnen sagt, ich nehme das wichtig, was ihr erkennt, greift das auf und dann kann man gemeinsam mit den eigenen Erfahrungen und denen der Zuschauer Bildinhalte entwickeln und die Kunstwerke sehen lernen.
Ihre Arbeit ist wichtig. Davon sind die Kunstvermittlerinnen überzeugt und bekamen die Bestätigung von den Museumsbesuchern, die immer wieder kamen, und von den Häusern selbst, die sie immer wieder beauftragten. Bis zur Corona-Pandemie.
Die meisten Besucher denken, wir sind festangestellt. Das ist die eine Krux. Die andere ist, dass unser Beruf nicht bekannt ist, weil er de facto in Deutschland nicht existiert als Beruf, weil er als Teil der musealen Arbeit gilt. Und aus dem Grund ist jetzt während der Corona-Krise das Ganze, sagen wir, so ein bisschen rausgebrochen und man hat sich das jetzt selber auch bewusst gemacht. Was ist mein Beruf? Was ist meine Berufung? Was ist meine Stellung eigentlich gesellschaftlich gesehen, wenn wir überhaupt nicht wahrgenommen werden?
Die meisten Kunstvermittler arbeiten freiberuflich. Das heißt, sie werden pro Führung, Workshop oder Seminar bezahlt. Im März gab es für sie noch Ausfallhonorare. Später 3 Monate Soforthilfe. Dann hatten die Häuser wieder auf, allerdings mit sehr reduziertem Betrieb. Wer von dem Job leben musste, blieb auf der Strecke. Jetzt kommt immerhin Geld, auch wenn die November- und Dezemberhilfen, etwa in München, nicht einmal die Miete decken. Fast schlimmer als die prekäre Situation ist es für Waltraud Lehnert, dass sie ihren Beruf immer wieder erklären muss, sei es beim Finanzamt oder im Bekanntenkreis.
wir wollten einfach auch diese Wahrnehmung des Berufs in der Öffentlichkeit schärfen, dass wir da sind, dass wir einen Beitrag leisten, auch für die Museen, auch im wirtschaftlichen Sinne, denn viele von uns sind privat organisiert mit ihren eigenen Gruppen. Wir bringen diese Gruppen ins Museum. Im Grunde genommen tragen wir die Museumsarbeit über die Grenzen dieser Institutionen hinaus in eine Öffentlichkeit hinein, sodass sich auch ein Mehrwert für die Museen ergeben hat.
Natürlich können auch die Museen in der Pandemie kaum aushelfen. Sie haben ihr Bestmögliches getan, die Kunstvermittler mit Online-Angeboten zu beauftragen. Aber richtig durchschlagend waren die Konzepte nicht. Die Konkurrenz ist groß und die Menschen haben sich an der Online-Kultur schnell satt gesehen. Langfristig muss sich das System ändern, findet Waltraud Lehnert. Seit 3 Jahren ist sie Vorstandsvorsitzende des Vereins Beruf Kunstvermittlung. Der aktuell rhein-bayerische Verein hat inzwischen 60 Mitglieder. Die meisten sind Frauen.
Unsere Arbeit sollte sichtbar gemacht werden, dass wir nicht einfach so mitlaufen. Die Führungen sind ja da, die Vermittlungsarbeit ist ja da, sondern dass wir uns vernetzen, dass wir uns vielleicht auch über München hinaus vernetzen.
Waltraud Lehnert kontaktiert jetzt Kunstvermittler in ganz Deutschland. Das langfristige Ziel ist ein bundesweiter Berufsverband. Parallel dazu wendet sich Urte Ehlers an die Politik, um dort auf die Tätigkeit aufmerksam zu machen. Wie macht man einen Beruf sichtbar? Wie erstreitet man bessere Arbeitsbedingungen, wenn es weniger Arbeit gibt als Leute, die sie machen wollen? Für die Kunstvermittlerinnen ist das alles Neuland. Aber sie haben jetzt viel Zeit. Und die Missstände haben durch die Corona-Pandemie noch weitaus mehr Kontur bekommen.
Einblicke, Ausblicke, Durchblicke. In Zeiten der Pandemie sind Fenster besonders wichtig. Sie bilden wie Mauern zwar auch eine Barriere zwischen innen und außen, vor der Plexiglasscheibe und hinter der Plexiglasscheibe. Doch immerhin, die Fenster lassen Blicke durch. Auch Computer, Bildschirme kann man im weiteren Sinne als Fenster verstehen. Sie lassen Wirklichkeit in einen geschlossenen Raum. In der letzten Folge unserer Reihe Fensterblicke, die Welt vor und hinter der Scheibe, hören wir jetzt wieder den Schriftsteller Fabian Saul. Der Chefredakteur des Flaneur-Magazins denkt auch heute wieder darüber nach, wie das Fenster unser Verhältnis zur Welt prägt.
Fensterblicke. Der Dichter Philip Larkin schreibt in seinem Gedicht »Hohe Fenster«: Und sofort, noch vor den Worten, kommt der Gedanke an hohe Fenster, das sonneerfassende Glas und dahinter die tiefblaue Luft, die nichts zeigt und nirgends ist und endlos. So endet das Gedicht, in dem sich am Fenster in die Gedanken der Trauer über ein unerfülltes Leben eine vorsichtige Hoffnung mischt. Das Fenster ist ein Ort der Sehnsucht, des Traums und auch ein Ort der Trauer. Vielleicht tauchen hier die Träume in beide zeitliche Richtungen auf, als Erinnerung an eine Vergangenheit und als Traum einer Zukunft. Das Glas des Fensters mit seinen Reflexionen und Brechungen befördert dieses Nachsinnen. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Dream, baby. Meine Großmutter küsst, als ob Bomben im Hinterhof zerbersten, wo Minze und Jasmin ihren Duft schnüren durch das Küchenfenster, schreibt der Dichter Ocean Vuong in Küssen auf Vietnamesisch. Die Geschichte des Kriegs ist nicht beendet, die Vergangenheit ist Teil der Gegenwart und wie in einer Projektion erscheinen die traumatischen Bilder vor dem Küchenfenster. Und im selben Moment ist da die Liebe der Großmutter. Beide Eindrücke stehen unmittelbar nebeneinander. It's funny how you always remember, and we've both done it all 100 times before. Im Gedicht Brücke durch mein Fenster der Dichterin Audre Lorde wird das Fenster zur intimen Grenze zwischen zwei Körpern. Sie schreibt: Liebe, wir sind beide Ufer, links ein Land, in dem Zeit genug ist, und rechts die Erde, wo Perlen zu Boden sinken. Am Fenster mischen sich in die Menschen, die vorbeigehen, Menschen aus unseren Gedanken. Es beginnt zu regnen, während wir im Trockenen stehen, und für einen Moment ist beides wahr, es regnet und es regnet nicht. Und manchmal trifft uns ein Blick von der Straße. Vielleicht haben wir kurz vergessen, dass wir sichtbar sind.
Broken windows in empty hallways. A pale dead moon in a sky streaked with gray. Human kindness is overflowing and I think it's gonna rain today.
Die Spannung zwischen dem eigenen Blick und dem Blick der anderen finden wir schließlich beim Dichter Paul Celan wieder. In seinem Gedicht mit dem Titel Corona aus dem Jahr 1952 schreibt er: Wir stehen umschlungen im Fenster. Sie sehen uns von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt. Dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit.
We're just two slow dancers, last ones out. We're two slow dancers, last ones out.
Die letzte Folge unserer Reihe Fenster, Blicke die Welt vor und hinter der Scheibe vom Schriftsteller und Chefredakteur des Flaneur-Magazins Fabian Saul. Fazit, die Kultur vom Tage. Jetzt folgt der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Was Sie von dem Philosophen Slavoj Žižek schon immer über Sex wissen wollten, das erfahren Sie ganzseitig in der Süddeutschen Zeitung. Aber versprechen Sie sich bitte keine erotische Stimulation. Sex an sich ist ja nichts anderes als ein stupider Akt, meint Žižek. Stellen Sie sich vor, Aliens würden uns beobachten. Die würden Sex als etwas sehr Dummes auffassen. Warum legen sich Menschen aufeinander und führen einige repetitive Bewegungen aus? Und während der Sex wollen Menschen, dass man ihnen schmutzige Dinge sagt. Warum? Man hat ja schon die Sache selbst, also Sex. Warum braucht man verbale Supplemente? Offensichtlich brauchen wir Fantasien. Und das ist dann zugleich auch meine pessimistische Sicht auf den Sex. Wir nutzen den anderen als Masturbationstoy. Sex ist letztlich nichts anderes als Selbstbefriedigung mit einem realen Partner. Irgendwie abgeturnt, Slavoj Žižek in der SZ. Um eine Problemzone menschlicher Existenz dreht sich auch der Artikel »Die Haut wird dünner« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Melanie Mühl denkt über das Wesen von Kränkungen nach und warnt: »Es ist riskant, die Kränkung reflexhaft als Verweichlichung abzutun und sie auf eine Stufe mit dem Beleidigtsein zu stellen.« Im Gegensatz zur Wut, die sich meist rasch entlädt, finden Kränkungen oft sehr lange kein Ventil. Dann summiert sich Verletzung um Verletzung. In schweren Fällen droht das Verbitterungssyndrom. Laut Mühl gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Kränkungen und Corona. Dass die weltweit durchgeführten Impfungen zumindest bislang nicht mehr als ein fahles Licht am Ende des Tunnels sind, auch das ist eine Kränkung. Seit Monaten warnen Experten eindringlich vor einer dritten Welle, deren Dramatik angesichts des zweiten Lockdowns vollkommen in den Hintergrund geraten ist. Es ist die Welle der psychischen Erkrankungen. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde hat längst eine übergeordnete Public Health Strategie gefordert. Das Nervenkostüm ist dünn geworden in den vergangenen Wochen, so dünn, dass Kränkungen ein leichtes Spiel haben. Ihre zerstörerische Macht zu unterschätzen, wäre fatal. Unterdessen erklärt der britische Schriftsteller Julian Barnes in der Tageszeitung Die Welt, was er in der Pandemie am meisten vermisst. Ich habe darüber oft mit Freunden gesprochen und wir sagten dann immer, dass wir Restaurantbesuche vermissen, den Besuch von Museen, Konzerten und so weiter. Ich habe da ein paar Wochen mitgespielt, aber jetzt sage ich immer, ich vermisse Europa. Und das stimmt, ich vermisse es ganz schrecklich. Ich liebe es, dort zu sein, dort zu arbeiten und aus der Ferne auf mein eigenes Land zu blicken. Der Herzenseuropäer Julian Barnes in der Welt. In der Tageszeitung zeigt ein Foto, aufgenommen am Kreuzberger U-Bahnhafen, Heinz Bude, Bettina Munk und Karin Wieland, die drei Autoren des Hausbesetzer-Romans Aufprall, der in Berlin der 80er Jahre spielt. Warum die Grünen in der Geschichte praktisch nicht vorkommen, will die Taz wissen. Die Grünen sind die Streber, antwortet Karin Wieland. Das sind die, die genau wissen, wie sie leben wollen, wie alles aussehen und sein soll und wie sie an dieses Ziel kommen. Und sie nerven wahnsinnig mit ihrer Idee von stadtteilfesten Sozialprojekten und womit sie sonst noch so die anderen einbinden wollen. Für die Aufprallgruppe war das der pure Kitsch. Die Alternative Liste, wie sie in Berlin hieß, war eine Partei, die weder intellektuell noch künstlerisch aufgeschlossen war. Preisfrage zum Schluss. Welche Zeitung sieht eine Vermögensabgabe für Reiche sehr skeptisch und behauptet, nein, die Kluft zwischen oben und unten ist nicht gewachsen? Die linksliberale SZ oder die konservative Welt? Tja, es ist die SZ. So kann man sich täuschen, gell? Okay, das war's. Bliebe nur noch zu klären, welche Kunst in der Pandemie die wichtigste ist. Aus unserer Sicht ist es, mit einer Überschrift des Berliner Tagesspiegel, die Überlebenskunst.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Otzesek. Die britische Sängerin Arlo Parks hören wir jetzt noch mit Green Eyes. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.